Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Regisseurin und Autorin Lola Randl, die dreht vielgelobte Filme. Ihr erster Spielfilm, Die Besucherin, der wurde gleich mal bei der Berlinale uraufgeführt. Und auch als Romanautorin hat sie mit ihrem ersten Buch gleich ordentlich Aufmerksamkeit bekommen. Ihr erstes Buch, Der große Garten, ist 2019 rausgekommen und prompt auf die Longlist für den Deutschen Buchpreis gekommen. Jetzt gibt es ein neues Buch von Lola Randl. Die Krone der Schöpfung heißt das. Und die Autorin ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Die Krone der Schöpfung als Titel, das ist insofern logisch, weil es um Corona geht, auch geht in dem Buch, da ist die Krone ja nah, dann geht es um den Menschen natürlich, da wurde ja früher schon manchmal von der Krone der Schöpfung gesprochen. In meinem Kopf muss ich sagen, ergänzt sich das gleich immer, die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Mensch, das habe ich irgendwo bei Gottfried Benn mal aufgeschnappt, offenbar in einem Gedicht. Was wollten Sie denn mit diesem Titel, die Krone der Schöpfung, für einen Raum aufmachen?
Ja, eigentlich haben Sie es ja schon gesagt. Also es passte irgendwie ganz seltsam, weil es ist die Krone drin und der Virus spielt ja tatsächlich eine große Rolle. Und dann ist so dieses Verhältnis des Menschen zur Natur, die er sich so selber ausgedacht hat, diese Rolle ist ja sehr im Wanken und man weiß gar nicht, was er, also ob das überhaupt so gehen kann und ob er nicht eher was ganz anderes ist. So, ich weiß es auch noch nicht, der Fußpilz der Schöpfung oder, also es ist so, es ist interessant, dass er sich das wirklich mal ausgedacht hat, die Krone zu sein. Und tatsächlich benimmt er sich ja auch so.
Die Krone der Schöpfung, das ist ein Buch, das Sie in den letzten Monaten geschrieben haben, während der Corona-Zeit. Es geht um unsere aller Erfahrung mit diesem Virus, mit dieser Pandemie. Warum wollten Sie das versuchen, diese Zeit zu fassen, zu kriegen in so einem Buch?
Also ich hatte eigentlich ein anderes Buch geschrieben und da hat sich dann, als der Virus kam, hat der sich da relativ schnell reingeschlichen. Und dann dachte ich erst, was will der denn? Ja, aber ich musste, er wollte da rein, aber er passte ja auch gar nicht in das Buch rein. Und dann habe ich ihn erstmal wieder rausgeschrieben, habe mich bemüht weiterzuschreiben. Und dann habe ich relativ schnell, also in den ersten Wochen gemerkt, ich muss einfach ein anderes Buch anfangen. Und das Buch, das erstmal länger die Virologie hieß bei mir und jetzt die Krone der Schöpfung, hat sich dann so selbst entwickelt. Das musste irgendwie sein. Später ist ja noch ganz viel rausgekommen und als ich dann gemerkt habe, aha, es wird jetzt wirklich ein Roman und aha, da gibt es jetzt diese und jene Protagonisten und es wurde immer romanhafter, entwickelte sich es noch sehr viel weiter. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich, glaube ich, bis vor 2 Wochen es geschrieben.
Und bis vor 2 Wochen. Und jetzt ist es schon da.
Nein, also jetzt ist es ja in die Versenkung. Also heute ist es vielleicht da. Das finde ich so, ist auch so komisch, diese Zeit, wo es dann auf einmal verschwunden ist, wo ich ja wirklich jeden Tag, jetzt ist es, heute ist es vielleicht ausgeliefert.
Oder nächste Woche, glaube ich.
Ich glaube am 2., aber es ist,
genau. Ja. Aber es ist im Anflug, dieses Buch. Das spielt auf einem Dorf in Brandenburg. Sie beschreiben an einer Stelle auch, wie also das Virus kommt. Ja, es ist irgendwie schon da, aber in dem Dorf, wo es so ruhig ist, eigentlich wie immer, es ist nicht richtig angekommen. Aber dann sind so Städter, die da in ihre Wochenendhäuser zurückkommen und dann treten doch so gewisse soziale Spannungen auf, weil die Dörfler sagen, ihr Städter, ihr bringt uns das Virus hierher. Fahrt mal lieber zurück in eure Stadt. Haben Sie sowas tatsächlich wahrgenommen, solche Spannungen da in der Gegend, wo Sie leben?
Ja. Nur war es halt lustig, dass ich so dazwischen war, weil ich war ja auf dem Land oder wohne ja fest auf dem Land und da gibt es ja sowieso, also es war ja auch verständlich, dass man ja dann eigentlich aufs Land geht, aber man konnte auch jede Perspektive einnehmen, auch zu denen, die jetzt quasi auf einmal rauskommen, voll bepackt. Und natürlich dachte man in so einer entlegenen Gegend, wenn jemand das Virus bringt, dann muss es ja gebracht werden. Also muss es quasi aus der Stadt in diesen vollgepackten Autos mit Kind und Kegel ankommen. Und in Mecklenburg-Vorpommern war es ja tatsächlich auch noch gravierender, dass wirklich die Leute nach Hause wieder geschickt wurden aus ihren Wochenendhäusern.
Ihre Erzählerin, die wohnte auf diesem Dorf und die infiziert sich gleich am Anfang. Zumindest denkt sie das. Es könnte sein. Es wird eigentlich nie ganz klar, wenn ich nicht was überlesen habe in dem Buch, wird nie klar, ob sie Covid-19 wirklich hat oder eben nicht hat. Halten Sie das in dem Buch so in der Schwebe, weil in dieser Zeit so vieles so in der Schwebe lag?
Ja, und weil die Erzählerin sich auch gar nicht testen lassen konnte, um sie mal in Schutz zu nehmen. Ich weiß selber nicht, ob sie wirklich, also sie ist auf jeden Fall infiziert, weil sie ja so oder so infiziert ist und weil sie das auch eher ihr persönliches starkes Gefühl ist. Aber tatsächlich konnte sich die Erzählerin mal sehen. Also ich glaube, ich kann es wirklich nicht sagen, ob sie Covid-19 hatte oder nicht.
Wir wollen das ja auch unbedingt in der Schwebe lassen. Was ich ganz besonders interessant finde an Ihrem Buch ist die Form. Sie haben schon gesagt Roman, aber es ist ein Roman in einer sehr ungewöhnlichen Romanform. Das sind nämlich lauter kurze Kapitel. Am Ende gibt es so ein richtiges Register für die Kapiteltitel von Abstand und Amazonas bis Zombies und Zukunft. Ist das da aufgereiht? Was ist für Sie der Vorteil dieser besonderen Form fürs Erzählen?
Also es ist ja tatsächlich... Eigentlich ist die Krone der Schöpfung auch eine kleine Schwester von dem großen Garten, wo es ja auch in diesen Kapiteln ging und fast lexikalisch. Und jetzt ist es durchaus fiktionaler und noch romanhafter. Und trotzdem sind diese Lexikon-Kapitel, wo ja die Erzählerin auch immer wieder versucht, sozusagen die Lage zu fassen und deswegen auch zu so... Also sie recherchiert ja sehr, sehr viel im Internet und geht da auch ein bisschen verloren und braucht dann immer wieder diese Struktur, weil sie ja auch wie so ein sehr schnell wachsendes Irgendwas ist, was ausufert und dann wieder immer diese Struktur braucht. Und ich brauche die tatsächlich auch. Und dann, wenn man sich aber dann innerhalb dieser kleinen Kapitel sich sozusagen die Bögen spannen, naja... Das hat mir irgendwie gut gefallen.
Es ist ja auch natürlich auch so eine Art erzählerisches Bild dafür, wie wir alle da gesessen haben und eben genau Informationen über alles Mögliche dann besorgt haben. Natürlich viel über die Krankheit, aber über alles Mögliche andere und sich so auch im Kopf so ein Flickenteppich von Bildern zusammengesetzt hat. Sie haben viele Geschichten untergebracht in dieser offenen Form über das Virus selbst, aber auch ganz interessante Geschichten über, ja, wie sich Lebensform wie der Virus oder andere verbreiten in der Welt. Das fand ich sehr faszinierend. Zum Beispiel erzählen Sie von einem, wenn ich es richtig erinnere, von einem Wurm, der in Schnecken reinkriecht und die Schnecken dazu bringt, so eine Art Selbstmord zu begehen. Können Sie uns das schildern, was der Wurm da auslöst?
Der Saugwurm. Ja, ich habe mich sehr oder interessiere mich schon länger für so Kleinstlebewesen und Parasiten. Und auch jetzt habe ich mich ja sehr für den Virus, der ja wirklich, der ist ja noch nicht mal ein Lebewesen oder man ist sich da ein bisschen uneinig. Und genau, bei meiner Recherche bin ich natürlich auf den Saugwurm gestoßen, weil der aber auch so eine außerordentliche Lebenslaufbahn hat. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich es nochmal zusammenkriege, weil der startet ja... der will dann später in Schaf rein und ist aber erst in der Ameise. Also wahrscheinlich war er in der Ameise in einer Sackgasse. Also er ist in die Ameise gekommen und kam nicht mehr raus aus ihr. Und wahrscheinlich war er auch Millionen von Jahre kam er da nicht raus. Und dann hat er einen Weg gefunden, ins Gehirn der Ameise und die Ameise dazu zu bringen, auf einen Grashalm zu gehen, wo dann hoffentlich das Schaf, wo er ja eigentlich hin wollte, ihn frisst. Und das hat er dann in meiner Version wieder Millionen von Jahren und es hat irgendwann geklappt. Und die Ameise ist auch so infiziert, dass sie wirklich jeden Abend wieder auf das Gras geht und das tut, bis sie gefressen wird. Und dann ist der Saugwurm in dem Schaf und da wollte er eigentlich auch hin. Also da ist dann quasi sein Leben.
Das ist eine unheimliche Geschichte, wie dieser Wurm eben die Ameise manipuliert und in den, genau, die Schneckengeschichte ist so ähnlich, da kriecht ein Wurm rein, wenn ich es jetzt richtig erinnere und lässt die Fühler der Strecke so aussehen, als wäre das irgendwie was Leckeres für einen Vogel zum Fressen, sodass der Vogel dann die Schnecke frisst. Das ist unheimlich und es gibt noch eine andere unheimliche Ebene in Ihrem Buch, denn so ein roter Faden sind Zombies oder so eine Zombie-Geschichte, die sich durch das ganze Buch zieht, also so Untote, die dann da mit Flammenwerfern bekämpft werden. Das gibt einige schöne Splatter-Effekte in Ihrer Erzählung. Das ist einerseits motiviert, weil Ihre Erzählerin an so einer Zombie-Story schreibt, um damit Geld zu verdienen. Aber warum wollten Sie das dabei haben in Ihrem Buch, so eine Zombie-Story?
Also die Zombie-Story hat mich eigentlich am meisten überrascht, dass die es da rein geschafft hat und sich dann so ausgebreitet hat. Das hätte ich gar nicht vermutet. Weder, dass ich Lust gehabt hätte, eine Zombie-Geschichte zu schreiben, auch die Art, wie diese Zombie-Geschichte geschrieben ist, Aber sie hat es, wie gesagt, rein geschafft und hat sich dann doch ziemlich dort ausgebreitet. Auch dieses Zombie auf dem Dorf. Und tatsächlich ist es ja so, dass jetzt dass Leute Zombie-Geschichten sehen wollen. Ich habe es immer noch nicht, selbst nachdem ich sie jetzt geschrieben habe, ganz begriffen. Und dann hat es mir natürlich schon gut gefallen, dass ich auf einmal dachte, der Virus ist der kleinste Zombie, also der kleinste Untote, weil er ja auch eigentlich zwischen Leben und auch dieses Infizieren ist bei den Zombies ja auch. Also man kann von einem Zombie angefasst werden und kann dann auch in diesen Zombie-Zustand kommen. Also ich fand vieles faszinierend, war aber selber auch einigermaßen überrascht.
Jetzt haben wir über vieles, man könnte jetzt noch über viele andere Seiten Ihres Buches reden. Es besteht aus ganz vielen faszinierend zusammengesetzten Geschichten, ist sehr gegenwärtig. Als Motto hat Ihr Buch aber ein Gedicht aus dem Barock. Warum? Von Andreas Gryphius. Warum ist das zum Motto für Ihr Buch geworden?
Wie heißt es nochmal? Ich habe es ja in dieser Originalform da vorne hingeschrieben, aber im Grunde heißt es ja, alles, was geboren wird, muss sterben. Und tatsächlich finde ich es, so einfach das ist, so unglaublich und extrem wahr und auch so interessant, wie wir vielleicht als ganze Gesellschaft so diesen Tod verdrängen und wie gefährlich natürlich das Leben ist und dass es mit dem Tod endet, hundertprozentig, und wie wir es trotzdem geschafft haben, den so weit zu verdrängen. Und das bewegt mich und hat mich aber auch bei diesem Buch besonders bewegt, weil ich mich ja schon, es unglaublich ist, was gerade sozusagen passiert ist und immer noch passiert, und man fragt sich, mit was hat es einem zu tun, dass wir so reagieren und so weiter. Und dann war doch dieses Gryphius-Gedicht relativ wichtig oder nah.
Die Autorin Lola Randl ist hier bei uns in der Lesart in unserem Programm. Sie müssen uns mal über etwas aufklären, Frau Randl. Wir hatten in dieser Sendung in dieser Woche am Mittwoch Christoph Peters, den Autor, mit seinem Dorfroman. Da geht es um seine Rückkehr in ein Dorf, in das Dorf seiner Kindheit am Niederrhein. Am Montag hatten wir Wolfgang Büscher hier mit seinem Buch Heimkehr. Auch eine Rückkehr in einen kleinen Ort in Hessen in dem Fall, in den Wald seiner Kindheit. Jetzt haben wir Ihr Buch, das in Brandenburg auf einem Dorf spielt. Warum erzählen Sie eigentlich alle vom Land, wüsste ich mal gerne.
Das geht jetzt aber schon länger, kommt mir vor. Also eher fast gefühlte 10 oder 20 oder vielleicht auch schon 100 Jahre, weil das Land sich auch für Erzählungen gut eignet. Also das Dorf ist ja auch eine Mini-Gesellschaft und es liegt alles sehr, sehr offen. Und die Natur, die einen umgibt, ist sehr nah und man spürt sie sehr deutlich. Also ob das jetzt im Winter das Wetter oder alles. Also es ist einfach so intensiv und tatsächlich ist auch das Erzählen und der Blick auf die Natur auch ja miteinander verwandt. Und dann kommt natürlich noch diese Sehnsucht, diese Unklare, die sich aber immer wieder in dem Land so zu fassen glaubt. Oder
was meinen Sie da für eine Sehnsucht?
Ja, nach einem Leben, was sich vielleicht, nach dem einfachen Leben, was sich mehr verbindet mit dem Boden und der Erde und dem Gemüse. Also es träumen ja doch immer noch viele Leute davon, ihr Gemüse selber zu ziehen. Und es ist ja keine ganz abwegige Therapie für uns. Und die Vorstellung, dass wir alle mehr wieder Kleinbauern werden könnten und unser Leben völlig umstrukturieren müssen, ist ja auch noch da. Und da ist ja das Leben auf dem Land nicht das Unmöglichste, dazu in Kontakt zu treten.
Und haben Sie sowas gefunden oder ist es nach wie vor eine Sehnsucht?
Ja, bei mir, ich bin ja leider so unruhig, dass ich gemerkt habe, dass mir mit Entschleunigung gar nicht geholfen ist. Und dann eher bei der Entschleunigung noch andere Sachen aufbrechen. Also wie, als wäre was Verdrängtes, dann erst im entschleunigten Zustand wird es bei mir erst gefährlich. Das heißt, ich habe dann angefangen zu schreiben, wo sich es eigentlich ganz gut entladen kann, was sonst in der Entschleunigung gefährlich wäre. Ich versuche es aber jedes Jahr wieder einzusteigen in den Zyklus der Natur. Und eigentlich finde ich auch das Tolle, dass es wirklich in diesen Zyklen geht und dass man jedes Jahr wieder einsteigen kann. Und jetzt, ich lebe da jetzt 11 Jahre und jetzt langsam verstehe ich es schon immer besser.
Ihr Buch Der große Garten, der ist auch dem Gartenjahr gefolgt, ne, und hat sich in diesen Zyklus tatsächlich eingeschrieben. Was ich auch interessant fand, als ich hier mit Wolfgang Büscher gesprochen habe, er hat gesagt, ein Anliegen bei seinem Buch war auch, ja auch mit sichtbar zu machen oder überhaupt davon zu erzählen, dass es auch eine andere Welt gibt als die Welt, die dauernd in unseren Medien vorkommt. Also die Welt der großen Städte, der urbanen Milieus und so. Ist das auch etwas, was für Sie wichtig ist, da etwas zu zeigen, was sonst zu wenig gesehen wird?
Nee. Weil ich einfach finde, dass es gar nicht wenig gezeigt wird. Ich finde, es gibt sogar noch dieses Landleben in den Medien noch mal separat. Also dann hat man natürlich Lust, das wirkliche Landleben zu zeigen, aber dann wird es ja auch schnell wieder das Landleben in den Medien mal anders. Aber eigentlich finde ich, dass das Landleben in den Medien, es gibt ja ganze Zeitschriften und neue Zeitschriften, die sich noch mal neue Landleben Welten ausdenken, relativ stark vertreten ist. In fast jedem Kinderbuch kommt es vor und wie gesagt, in fast jedem dritten Roman kommt es oder vierten.
Und auch in Ihrem neuen Buch kommt es vor, in interessanten Form, auch als Zombie-Geschichte, haben wir vorhin drüber gesprochen. Die Krone der Schöpfung, das neue Buch von Lola Randl, erscheint in der kommenden Woche im Verlag Mattes und Seitz. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Dankeschön.